So, könnt ihr mich hören? Okay, prima. Also ihr glaubt gar nicht, wie gut das gut tut, hier zu sein. Ihr werdet mich vielleicht die letzten Wochen vermisst haben. Ich weiß, dass das vielen so ging. Der eine oder andere erinnert sich daran, dass ich Heiligabend hier noch auf die Bühne gehumpelt bin. Wie sich dann rausgestellt hat, hatte ich beide Mittelfüße angebrochen. Zwischenzeitlich hat sich dazu 5 Wochen lang ein eingeklemmter Ischiasnerv gesellt, an dem ich gerade noch auskuriere. Was einem dann so bewusst wird, ist so ein Vers, den möchte ich euch jetzt zu Anfang vorlesen. Und da heißt es in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und dass ich jetzt hier sitze, ist jetzt nicht, weil ich jetzt sage, ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwie wieder hier meinem Körper zeige, wer der Herr im Haus ist, sondern ich glaube einfach, dass Satan sehen muss, wer der Herr in diesem Haus ist, nämlich Jesus Christus. Ich hatte die Woche, eigentlich sollte ich schon zur Taufe gepredigt haben, es ging nicht, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen, gar nichts. Diese Woche fragte mich Michael, was ist mit Sonntag? Und ich habe gesagt, weißt du was, Michael? Ich habe Gott gesagt, wenn ich Sonntag predigen soll, dann muss er mich bis Freitagmorgen wiederhergestellt haben. Ja, wie ihr seht, ich sitze hier auf dem Stuhl und ich bin hier auf die Bühne gehumpelt, ich bin nicht wiederhergestellt. Aber irgendwie hat mir Gott was anderes gesagt und ich dachte gestern an das Buch von Walter Heidenreich. Walter Heidenreich erzählt in einer Geschichte, sagte, er sollte an einer Abendveranstaltung predigen. Und den Tag vorher bekam er einen Hexenschuss im Hotel. Seine Frau losgeschickt, Tabletten holen, am nächsten Morgen nochmal stärkere Tabletten. Es ging nicht. Walter kroch auf allen Vieren durchs Hotelzimmer. Sagt dann mittags zu seiner Frau, weißt du was, ruf an, ich predige heute Abend nicht. Und seine Frau guckt ihn an und sagt, sag mal Walter, glaubst du, was du predigst? Walter hat sich dann abends zur Veranstaltung fahren lassen und ist auf allen Vieren auf die Bühne gekrabbelt und als er an der Kanzel stand, hat Gott ihn wiederhergestellt. Und Gott hat zu mir gesagt, Stefan, du bist nichts anderes in meinen Augen als Walter auch. Du und jeder, der mir dienen will, ist mir ein wertvolles Werkzeug und ich stehe zu dir. Und so wird sich heute vieles darum gehen, um Geduld und Bewährung. Ich muss euch ein bisschen um Geduld bitten, weil Wetten, das würde jetzt laufen, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 10 Minuten. Das könnte passieren, erschreckt nicht. Vor einigen Wochen hatten wir die Kleingruppe bei uns zu Hause. Und an diesem Abend vor 2 Wochen, ich glaube, das war einer der härtesten Kleingruppenabende, die ich je hatte. Ich kann euch das übrigens nur empfehlen, wer was erleben will, sollte auf jeden Fall in eine Kleingruppe gehen. Ich hatte mir, wie gesagt, ein paar Wochen vor den Ischias eingeklemmt. Er muss so um Silvester rum gewesen sein. Ich habe also 5 Wochen lang, bevor es gemerkt wurde, den Ischias massiv gereizt gehabt, wirklich mit den brutalsten Medikamenten bekämpft, mit Gebet. Es ging nicht. Und an diesem Abend kam dann die Hausgruppe zu mir, weil ich auch nicht groß in der Gegend rumturnen konnte und ich lag mit Tränen in den Augen auf der Couch. Ich hatte solche Schmerzen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele für mich gebetet hatten, dass beim Frühgebet für mich gebetet wurde, dass Freunde für mich gebetet haben. Die Ältesten waren da, haben für mich gebetet und an diesem Abend haben wir als Hausgruppe, haben wir gebetet. Ja, wir haben voll Glauben, haben wir um Heilung gerungen, wir haben um Befreiung gerungen. Wir haben wirklich gerungen, wir haben Gottes Verheißungen proklamiert und wir haben den Schmerzen und der Krankheit geboten. Ohne sichtbaren Erfolg. Und dann stand an diesem Abend, und das war nicht irgendwie ausgesucht, sondern wir wollten als Hausgruppe, als Kleingruppe mit dem Jakobusbrief anfangen. Und dann steht da dieser Vers, Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Der Vers, den kannten wir alle. Aber glaubt mir, an dem Abend, da wurde das eine massive Herausforderung für uns. Wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir, wenn das, was wir erwartet haben von Gott, jetzt einfach nicht eingetroffen ist? Und ich weiß auch, dass dieser Abend jedem aus unserer Kleingruppe gefolgt ist, in die Nacht und in die Tage danach. Und dann kommen so Fragen auf: Hat Gott nicht erhört? Haben wir was falsch gemacht? Haben wir vielleicht nicht genug geglaubt? Das Falsche gesagt? Ja, und weil der Jakobus ja so ein lieber, netter Zeitgenosse ist, kommt er noch mit dem Vers 6 um die Ecke und da sagt er dann: Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweifels. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann einmal wieder dorthin getrieben wird. Und dann sitzt du da mit deiner Kleingruppe oder hinterher alleine. Haben wir alle gezweifelt? Ja, waren wir Zweifler? Hatten wir keinen Glauben? Kann man überhaupt glauben und zweifeln gleichzeitig? Geht das? Und wenn dann das nicht passiert, was man glaubt und hofft, kann ich denn dann überhaupt noch glauben? Mache ich mir nicht was vor? Oder ist mein Zweifel dann einfach sogar bestätigt? Ja, jetzt hat dich Gott doch enttäuscht. Er hat nicht zugehört. Und dann sagt Jakobus auch noch: Ich soll mich auch noch darüber freuen, dass mein Glaube geprüft wird. Glaub mir, an diesem Abend war mir nicht danach, mich zu freuen. Ganz bestimmt nicht. Es ging mir so elendig und ich merkte, wie meinen lieben Geschwistern bei mir in der Gruppe es mit dem zunehmenden Abend auch immer schlechter ging, die mit mir gelitten haben. Und ich sage euch, an so einem Abend, wenn du so einen Vers liest, ja, das ist ein Hammer. Das ist echt ein Hammer. Aber vielleicht kennst du diese Situation ja aus deinem Leben auch. Und ich würde gerne auf ein paar Punkte eingehen, die Gott mir dann im Zusammenhang damit aufs Herz gelegt hat. Aber vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, weil die Geschichte mit dem Ischias, das war jetzt ja mal nur das Tüpfelchen auf dem I. Ja, ich habe so in dieser Zeit eins besonders gelernt, wie Gott mich die letzten 3,5 Jahre im Krebs bewahrt hat, weil ich gemerkt habe, es gibt Menschen, die haben in dieser Erkrankung diese Schmerzen, die ich mit dem Ischias hatte, die haben die ständig mit ihrem Krebs. Und Gott hat mir Schmerzfreiheit geschenkt. Und er wird sie mir wiedergeben. Ja, es ist ein fantastisches, das ist irgendwo so ein schönes Erlebnis. Aber es kommt alles und du denkst, kann es nicht mal aufhören? Und dann ist wieder diese Frage da, kann ich denn glauben und kann ich zweifeln gleichzeitig? In Markus 9 lesen wir die Geschichte von dem Vater, der zu Jesus kommt, weil sein Sohn von Kindheit an von einem bösen Geist besessen ist. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Und dann sagt Jesus zu diesem Vater, dass dem Glaubenden alles möglich ist. Und in Vers 24 lesen wir dann: Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Naja, hör mal, sagt Jesus zu diesem Mann daraufhin, geht's noch? Was ist denn los, ja? Was denn jetzt? Glaubst du oder zweifelst du? Erzählst du mir hier? So geht das nicht. Nein, wer die Geschichte kennt, weiß, dass Jesus ganz anders reagiert. Jesus heilt diesen Jungen. Also wenn Jesus da so reagiert hat, dann muss es doch möglich sein, dass wir glauben und zweifeln gleichzeitig, oder? Als die Jünger auf dem See Genezareth in Seenot geraten und Jesus im Boot schläft, Geschichte könnt ihr ja nachlesen in Matthäus 6, ermahnt Jesus seine Jünger. Er beschimpft sie nicht, er ermahnt sie einfach und sagt: Warum seid ihr so furchtsam? Ihr Kleingläubigen. Ach so, der Glaube war zu klein. Das ist wohl das Problem. Und ich glaube, dass da das Geheimnis liegt. Ein mit mir befreundeter Pastor hat mal ein ganz tolles Bild gebracht und das hat mir wahnsinnig geholfen. Stellt euch mal vor, ihr habt da so einen Schieberegler. Ja? Der obere linke Teil ist der Zweifel, der untere rechte Teil ist der Glaube und man kann diesen Regler so von links nach rechts schieben. Und so wie ihr das hier seht, ist der Regler ziemlich weit links. Ziemlich weit links heißt, unten ist wenig Glaube und oben ist viel Zweifel. Das ist keine richtig tolle Situation. Ja, wenn ich diesen Regler aber weiter nach rechts schiebe, dann überwiegt auf einmal mein Glaube. Das heißt, ich habe mehr Glauben als Zweifel. Es ist immer noch beides da. Aber mein Glaube ist größer als mein Zweifel. Und ich finde, dass es nicht entscheidend ist, ob du jetzt zu 100% glaubst. Das ist toll. Aber wichtig ist, dass dein Regler sich immer rechts von der Mitte befindet. Dein Glaube soll größer sein als der Zweifel an dem, was Gott dir verheißen hat und was in seinem Wort steht. Ja, und dann kommt natürlich die große Frage, auch wenn ich mir das Bildchen angucke, naja, vielleicht war unser Regler ja in der kleinen Gruppe doch zu weit links. Haben wir vielleicht doch zu viel gezweifelt? Und ich könnte jetzt vielleicht für mich antworten. Ja, ich könnte mich jetzt groß machen und sagen, nein, auf keinen Fall. Ich könnte mich klein machen und sagen, ja, ich war so ein Zweifler. Ich könnte es aber auch nie für die anderen beantworten, deswegen lasse ich das lieber. Zumal ich auch ganz sicher bin, dass auch ganz viele in der Gemeinde, die für mich beten, die mittwochs morgens hier hinkommen zur Gebetsstunde, die Ältesten, die für mich beten und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass bestimmt hier in der Gemeinde Leute sind, die einen größeren und stärkeren Glauben haben als ich. Aber dann müsste Gott doch wenigstens die erhört haben, wenn sie dafür beten, dass ich gesund werde. Und doch bin ich noch nicht sichtbar geheilt. Weder mit diesem blöden Ischias, noch mit dem Krebs. Ein weiser Mann Gottes hat mal was ganz Tolles gesagt. Er sagt, auf dein Gebet gibt es drei Antworten von Gott. Ja, nein und warte. Naja, jetzt sagst du, toll, gut rausgeredet, Stefan, hast du klasse hingekriegt. Ne? Ist eine wirklich blöde Antwort, schlechter kann man sich nicht rausreden. Und doch muss ich feststellen, wenn ich in mein Leben reinschaue, vor allem so die letzten 3,5 Jahre, scheint es sich zu bewahrheiten, dass Gott zu mir sagt, warte, warte. Aber warum soll ich warten? Gott weiß doch, dass ich gesund werden will. Gott weiß doch, dass es mir nicht gut geht. Was sagt der Jakobus? Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist das, wo ich eigentlich hin möchte, dass es mir an nichts mehr fehlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht könnt ihr ja gut damit leben, wenn jede Menge Dinge fehlen. Das heißt, ich stehe mitten in einer Zeit der Probe. Es ist eine Zeit des Lernens für mich. Und es ist eine Zeit, in der ich über vieles, vieles, vieles nachdenke. Vor allen Dingen in der Nacht nach diesem besagten Kleingruppenabend. Da hat Gott vieles in mir, vieles der letzten Jahre reflektiert. Und da möchte ich euch einfach daran teilhaben lassen. Wisst ihr, spätestens wenn man mit Krebs oder mit anderen schweren Krankheiten erkrankt, bekommt man von lieben Geschwistern ganz viel tolle, gute christliche Literatur zum Lesen angeboten. Ihr lacht nicht, nein, das ist mir ernst, ehrlich. Ich natürlich auch. Aber man kriegt auch schon mal recht schräge Sachen. Also das gibt es auch. Auch die Ratschläge von anderen Christen lassen sich manchmal eher so in die zweite Kategorie einordnen. Glaub mir, es gibt Bücher, die sprechen davon, dass die Krankheit bei dir oder mir eine Strafe Gottes ist. Und erst wenn du das alles in Ordnung gebracht hast, dann ist Gott vielleicht bereit zu handeln. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, tolle Bücher, wirklich ganz starke Geschichten. Wenn du Zungenkrebs hast, hast du immer gelästert, wenn du dieses, ja. Also da gibt es sehr skurrile Aussagen. Aber ich musste dann an Jesaja 53, Vers 5 denken. Weil natürlich fragt man sich denn, was ist denn da? Und dann steht da in Jesaja 53, 5, Vers B, also der zweite Teil, die Strafe lag auf ihm, nämlich auf Jesus, zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und in Hebräer 9, Vers 12 lesen wir, ein einziges Mal ist er, nämlich Jesus, hineingegangen in das Allerheiligste und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Wenn Jesus, und was wahr ist, unsere Schuld ein für alle Mal getilgt hat und unsere Strafe für immer auf ihm liegt, warum sollte und warum dürfte Gott dich noch bestrafen? Das ist Unsinn. Das redet dir der Feind ein. Jesus hat deine Strafe getragen und deswegen wird Gott dich nicht nochmal bestrafen. Wir haben eben gesungen, Vater des Lichts, alles Gute kommt von ihm und nichts anderes. Aber neben diesen teilweise skurrilen Sachen möchte ich euch an einigen oder doch an vielen guten Dingen teilhaben lassen, die ich gelesen habe. Und ich habe für mich wirklich bei ganz allem ein ganz Tolles erkannt, was auch dieser eben erwähnte Pastor mal erzählte. Ich weiß noch, in einer Abendveranstaltung, wo er über Heilung bei uns predigte, hatte er einen ganzen Tisch voller Bücher. Und dann hob er das eine hoch und sagte, das ist ein gutes Buch. Und sagte, naja, dieses ist eher die Kategorie 2. Muss man nicht gelesen haben. Ja, das Buch hier vorne ist ganz gut. Und dann sagte er, bei all den guten Büchern, die hier liegen, nimmt er seine Bibel hoch und sagt, das einzig wirklich gute Buch über Heilung und Glauben und Gott ist dieses, nämlich die Bibel. Ja, ich erinnere mich immer wieder gerne dran, als Romana und ich damals ausgezogen sind, hatten wir einen riesengroßen Keller, 16 Quadratmeter, der stand voll mit alten christlichen Büchern, so aus den 70ern, aus meiner Jugendzeit. Und ich habe dann gesagt, okay, unser neuer Keller ist nur noch halb so groß, hier muss was weg. Und ich war erschrocken, als ich diese Bücher in die Hand nahm, die ich mal für aktuell und toll gehalten habe, wie die 15 Jahre später out of scope sind. Unbeeindruckt. Kein Einfluss mehr auf mein Leben. Und dann nehme ich mir das Wort Gottes und es ist noch genauso aktuell wie vor 15 Jahren, wie vor 100 Jahren. Ja? Sekundärliteratur ist eine tolle Sache, aber Primärliteratur ist Gottes Wort. Naja, und dann habe ich so in einigen Büchern was gelesen. Ich möchte einfach ein paar Dinge davon weitergeben. Zum Beispiel in einem dieser Bücher stand drin, wie wichtig das ist, Gottes Wort für mich persönlich in Anspruch zu nehmen. Nicht so ganz allgemein, sondern für mich. Ja, Gottes Wort, Gottes Zusage für mich. Und dann habe ich angefangen, Gottes Wort laut zu bekennen und Heilung für mich zu proklamieren und in Anspruch zu nehmen. Und glaubt mir, Geschwister, ich habe echt krasse Sachen erlebt. Ja, ich habe mit Krämpfen im Bett gelegen und konnte nicht schlafen und habe den Sieg Jesu über meinen Schmerzen proklamiert und habe eine halbe Stunde später geschlafen wie ein Baby. Ja, und dann heißt es da, meine Worte bestimmen mein Leben, sagt die Bibel. Sie bestimmen über Leben und Tod. Und das ist wahr, das wirst du erleben. Und doch bin ich noch nicht sichtbar vom Krebs geheilt. Und als es beim Ischias war, ja, Romana kann das bestätigen, ich habe manchmal abends im Bett gelegen, ich konnte vor Weinen nicht schlafen. Und an diesem Abend war es nicht besser. Das stellt dann das, was du tust, vielleicht ein Stück in Frage. Aber andererseits frage ich mich auch, warum wir, so viele in der Gemeinde, haben, die sich davor scheuen, Gottes Wort auszusprechen, laut und deutlich. Der Teufel kann keine Gedanken lesen. Die unsichtbare Welt liest nicht deine Gedanken, aber sie hört, was du aussprichst. Und Gottes Wort sagt, dass kein Wort von dem, was du sprichst, jemals auf die Erde zurückfallen wird. Es bleibt ewig ausgesprochen, Gottes Wahrheit. Und dann las ich in einem anderen Buch, dass das ganz wichtig ist, das Abendmahl zu feiern. Und er schreibt davon, das war von Prince, und Prince schreibt, wie Menschen gesund wurden, als sie anfingen, regelmäßig das Abendmahl zu feiern, von den verrücktesten Krankheiten, wo sie kein Arzt von heilen konnte. Und dann habe ich mich natürlich auch intensiver mit dem Abendmahl beschäftigt und die unglaublichen Verheißungen, die da drauf liegen. Und Paulus sagt, dass deswegen viele krank und schwach sind, weil sie den Leib nicht richtig unterscheiden. Der Christian hat das eben gelesen. Weil sie den Leib nicht richtig unterscheiden. Aber wovon unterscheiden sie den Leib nicht richtig? Sie unterscheiden den Leib nicht richtig vom Kelch. Da steht nämlich nicht, dass sie das Mahl nicht unterscheiden von dem allgemeinen Essen, sondern da steht, dass sie den Kelch, dass sie den Leib nicht unterscheiden vom Kelch. Ja, was symbolisiert denn der Kelch? Das Blut Jesu. Wofür wurde das Blut Jesu vergossen? Zur Vergebung der Sünden. Und der Leib? Und der Leib? Zur Heilung. Genau. Und da war mir klar, ich muss mein Denken umkrempeln. Ich will doch gesund sein. Ich will diese Verheißung, die im Wort Gottes steht, in Anspruch nehmen. Und ich will mit meinem verdrehten Denken dem Wirken Gottes nicht im Weg stehen. Da muss man auch manchmal alles das, was man über viele, viele, viele Jahre vielleicht gelernt hat und gehört hat, mal in Gottes Licht in Frage stellen. Also habe ich angefangen, in Anspruch zu nehmen, was ich beim Essen des Brotes nämlich eigentlich verkündige. In seinen Striemen bin ich geheilt worden. Und ich habe es laut ausgesprochen. Und ich bin so dankbar, dass wir heute Morgen beim Abendmahl wieder das Matzen haben. Den Matzen. Warum? Der Matzen wird nach einem alten jüdischen Rezept gebacken, aus dem Alten Testament. Die Juden haben überhaupt keine Ahnung, was der Matzen bedeutet. Ihr werdet lachen. Ja, der Matzen wird aus Teig ohne Sauerteig gebacken. Sauerteig ist in der Bibel das Zeichen für die Sünde. Ja, so, wenn etwas ohne Sauerteig ist, dann ist es ohne Sünde. Wer war ohne Sünde? Jesus. Und dann hat dieser Matzen nach alter jüdischer Vorschrift, die 4000 Jahre alt ist, Löcher. Und er hat Striemen, so wie Jesu Hände und Jesu Körper am Kreuz von Golgatha. Leute, das ist eine Symbolik, die ist so krass. Die ist so krass. Und wenn ihr das mal nehmt, das nächste Mal, wenn es euch heute nicht bewusst war, seid euch sicher, ihr verkündigt die Heilung, die längst geschehen ist. Und nehmt sie in Anspruch. Und trotzdem muss ich natürlich wieder dabei sagen, ich bin noch nicht sichtbar vom Krebs geheilt. Das wisst ihr. Aber ich frage mich auch immer wieder an der Stelle dann, warum nimmt nicht jeder wirklich das Mahl als heilende Kraft in Anspruch? Wenn du hier vorne vorbeigehst, lass dir doch nicht diese Wirksamkeit des Wortes, diese Wirksamkeit des Mahles dadurch beschneiden, dass es für dich ein reines Erinnerungsmahl ist. Herr Jesus, tu mal zu deinem Gedächtnis. Im Mahl steckt viel mehr. Ja, wir tun es, bis dass er wiederkommt. Da steckt so viel Hoffnung drin und so viel Verheißung. Es ist doch keine Beerdigung, wo wir dran denken, dass derjenige jetzt nicht mehr da ist. Jesus lebt mit Kraft und Herrlichkeit. Naja, und dann kamen weitere Bücher dazu. Ein anderes Buch hat mir in besonderer Weise erneut das Gebet der Ältesten ans Herz gelegt, Jakobus 5. So richtige Folie, ne? Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Ne? Ja, genau. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, Anmerkung retten, steht beides da, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Starke Sache. In diesem Buch wurde ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir das erstmal in Anspruch nehmen. Tu das. Ruf die Ältesten. Ja? Und dann nimm auch die Verheißung an, die da drauf liegt. Ja? Nicht, naja, also ich frage jetzt mal den Michael, ob er für mich betet und dann gucke ich mal, was passiert. Schaden kann es ja nicht. Ne? Aber da liegt eine Verheißung drauf. Das, tu das. Und manche moderne Bibelübersetzung, das hatten wir in der Kleingruppe auch noch, spricht gerne davon, dass es dem Kranken besser gehen wird. Leute, ehrlich, was auch immer das bedeuten mag. Ja? Was heißt es denn, wenn es dir besser geht? Es tut gerade nicht weh? Oder ich kann wieder lachen? Es ist eigentlich schade, wie gern man dieser Verheißung auf Heilung ausweicht. Im griechischen Urtext, jetzt hoffe ich, hier ist kein Grieche, der mir das auf den... Also im griechischen Urtext steht hier sozo. Sozo bedeutet gerettet, geheilt, freigesetzt. Das gleiche Wort benutzt Jesus, vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von Michael über diese blutflüssige Frau, die 12 Jahre blutflüssig war und sich dann durch das Gedränge an Jesus rantastet, um sein Gewand zu berühren und in dem Moment gesund wird. Und Jesus sagt zu dieser Frau, sozo, du bist geheilt. Das ist genau das Wort, was hier verwendet wird. Es geht nicht um ein bisschen besser, es geht um geheilt. Und trotzdem bleibt jetzt wieder, werdet ihr mir das jetzt wieder sagen, und ich sage es euch auch, ich bin noch nicht sichtbar vom Krebs geheilt. Aber gleichzeitig frage ich mich dann auch wieder, wenn ich hier in unsere Runde gucke, warum jammern von uns so viele über ihre Krankheiten? Bitte, wer mag, stellt euch mal vorne ins Foyer, vorm Gottesdienst oder hinterher und beim Kaffee trinken. Wie viel über Krankheiten in unserer Mitte gesprochen wird. Wer von euch fühlt sich heute Morgen richtig gesund? Es sind nicht so viele, ne? Wer von euch ist krank? Wie viele von euch waren eben beim Gebet? Warum wird es so wenig in Anspruch genommen? Warum wird es so wenig in Anspruch genommen, wenn Gott eine solche Verheißung darauf legt? Warum stehen hier nicht Schlangen von Menschen bei den Gebetsteams und bei den Ältesten, auf dass sie Heilung empfangen aus diesem tollen Gebet? Wisst ihr, und wenn das alles nicht geholfen hat, dann denkt man ja noch weiter. Man bekommt auch noch tolle Ratschläge, das immer auch. Aber irgendwann kommst du an den Punkt und dann denkst du, vielleicht solltest du mal fasten für das, was du erbittest. Aber glaub mir, ich bin ein ganz schlechter Faster. Wir haben das mal in der alten Gemeinde mal gemacht. Also nach einem Tag liege ich auf dem Boden. Also dieses Jahr habe ich dann beschlossen, zwischen Aschermittwoch und Ostern auf das Fasten zu verzichten. Ja, Spaß beiseite. Aber in dieser Auseinandersetzung mit dem Fasten stieß ich dann mal wieder auf Jesaja 58. In Jesaja 58 redet Gott sehr, sehr klar darüber, was ein Fasten nach seinem Denken ist. Was nach einem Fasten nach seinem Wohlgefallen ist. Denn das, so wie das Volk da gefastet hat, sagt Gott, konnte es kein Gehör bei Gott finden. Also die rannten dann rum, ne, trauriges Gesicht. Ich faste heute. Seht ihr das auch alle? Ich habe schon 3 Tage nicht gegessen. Gott zur Ehre. Und dann sagt Gott eine ganze Menge aus. Ihr müsst das Kapitel mal lesen, das ist einfach stark. Was Gott will, wo Gott sagt, wisst ihr, was ein Fasten nach meinem Wohlgefallen ist? Gott will, dass wir Fesseln lösen. Er will, dass wir Gefangene freilassen. Er will, dass wir Hungrige sättigen. Er will, dass wir heimatlosen Elenden helfen. Und. Das will Gott. Das ist ein Fasten nach seinem Geschmack. Nicht, wenn wir auf unser Essen verzichten und dann mit einem traurigen Gesicht rumjammern. Und dann hat es mich unheimlich erschrocken, was in Jesaja weitersteht. Und dann sagte mich Gott, und wenn ihr aufhört, mit den Fingern aufeinander zu zeigen und böse übereinander zu reden. Und ich stelle immer wieder fest, in allen Gemeinden, wo ich war, vielleicht hat es ja an mir gelegen, in allen Gemeinden, wo ich war, ist das Finger ausstrecken und das böse Reden übereinander zu Hause. Traurig. Echt traurig. Ich spreche mich da nicht von frei. Aber warum ist das so? Ja, ich erlebe es einfach, da werden Menschen verletzt. Und sie sprechen mit jedem in der Gemeinde darüber, nur nicht mit dem, der sie verletzt hat. Ja, mit jedem wird gesprochen, nur nicht mit den Beteiligten. Ich habe aus einer anderen Gemeinde mal eine Sache gehört, da kam ein Referentin neu in die Gemeinde, der sich dann sehr um die älteren Geschwister gekümmert hat. Und der hat mir mal erzählt, weißt du was, Stefan? Wir haben hier Geschwister in der Gemeinde, die nehmen seit 20 Jahren gemeinsam das Abendmahl jeden Sonntag. Und sie sprechen nicht miteinander, weil sie sich nicht vergeben. Ich hoffe, dass das hier nicht so ist. Aber wir sollten uns echt mal an unsere Nase packen. Denn wenn wir das tun, dann tun wir nicht das, was Gott sagt, lasst die Gefangenen frei. Sondern wenn wir nicht vergeben, dann lassen wir nicht frei. Wir halten fest, wir halten gefangen. Wir tragen jahrelang Dinge nach und halten gefangen. Und dann wundern wir uns, dass Gott sagt, ey, wie soll ich euch hören? Aber Gott gibt auch da eine Verheißung über den Jesaja. Und da heißt es dann im Vers 8, wenn wir das nämlich alles abstellen und wenn wir das tun, was Gott will, dann heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Jetzt mal bei all dem, wie berechtigt das sein mag, wenn ich irgendjemandem hier was vorhalte, weil der mich mal verletzt hat, der war vielleicht auch richtig böse dabei. Aber ist es das, was Gott hier verspricht, nicht wert, das alles abzugeben? In diesen Versen hier liegt ein so wichtiger Schlüssel, auch auf die Antwort meiner Fragen. Auch wenn das jetzt nicht speziell das Fasten war, wie gesagt, es ist nicht so, ich krieg's nicht hin. So hat Gott in dieser einen Nacht, ich glaube, das war die Nacht, die Hausgruppe danach, die Nacht, also die Woche drauf, habe ich 4-5 Stunden wach gelegen. Das ganze Konzept für die Predigt ist dabei entstanden. Und Gott hat mich gefragt, sag mal, Stefan, was ist mit deiner Motivation? Warum hast du mein Wort bekannt? Warum hast du das Mahl gefeiert? Warum hast du die Ältesten mit über dir beten lassen? Warum denkst du über das Fasten nach? Und beschämt musste ich vor Gott eingestehen, dass es ja eigentlich erstmal um mich ging. Gott weiß, dass ich gesund werden will. Und ich wünsche mir das wirklich sehr, nicht nur für mich, auch für meine Familie. Und Gott schätzt es, wenn ich nach seinem Wort handle. Aber Vertrauen und Glauben, das ist mehr, als irgendetwas einmal auszuprobieren, ob es denn funktioniert. Ob es funktioniert, damit ich bekomme, was ich will. Ja, jetzt nehme ich mal 5-mal das Abendmahl, dann muss es doch geklappt haben. Jetzt habe ich 3 Monate bekannt, jetzt müsste ich doch gesund sein. Jetzt waren die Ältesten 3-mal da, jetzt müsste es doch geklappt haben. Gott will keine religiösen Rituale und Methoden von mir zelebriert haben und auch von euch nicht. Gott möchte mein Vertrauen und meine Liebe. Und dann kommst du dahin, dass du sagst, dass es gar nicht um das geht, was noch nicht passiert ist. Nicht das soll mein Handeln und mein Denken und mein Leben bestimmen, sondern das, was Gott in seinem weisen Ratschluss vorgesehen hat. Das, was er mir versprochen hat. Das, was er in seinem Wort sagt. Und wenn ich in Jesu Leben reingucke, dann heißt es da, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Jesus hat die höchste Belohnung bekommen. Warum? Weil er gehorsam war bis in den Tod. Und das lesen wir bei unseren Glaubenshelden auch. Hebräer 12, weil sie gehorsam waren. Gehorsam, was ist Gehorsam? Gehorsam ist ganz einfach das zu tun, was Gott von mir möchte. Wann fällt es einem denn leicht, gehorsam zu sein? Also ich glaube, ganz leicht fällt es einem, gehorsam zu sein, wenn ich verstehe, dass es gut für mich ist, was der andere sagt. Ja, wenn ich also sehe, dass mir Gott etwas sagt und ich sehe, das ist gut für mein Leben, dann fällt es mir ganz leicht, gehorsam zu sein. Das geht Kindern übrigens auch so. Ja, wenn sie das erkennen, dann fällt es ihnen leicht, gehorsam zu sein. Und was Gott in seinem Wort sagt, ist definitiv gut für uns. Und das zu tun, was Gott dir in seinem Wort sagt, öffnet die Schleusen des Himmels für dich. Vielleicht siehst du das nicht sofort. Und mir ist klar geworden, dass Gott einfach will, dass ich verstehe, dass er einen guten Plan für mein Leben hat. Und dass ich auf jeden Fall gut daran tue, seinem Willen zu folgen. Und wisst ihr, alles, was ich euch eben erzählt habe, über diese Sachen, die ich, will nicht sagen ausprobiert habe, die ich getan habe, es sind Dinge, die sind voller Segenszusagen Gottes. Und ich sage euch noch was, jede davon wird sich erfüllen. Aber wir müssen an diesen Zusagen festhalten. Wir müssen gehorsam tun, was er uns aufträgt. Gehorsam sein bis zum Ende. Ich soll das nicht tun, weil ich die Hoffnung darin hege, dass es vielleicht irgendwie helfen oder wirken könnte, sondern ich soll es einfach deswegen tun, weil Gott sagt, tu es. Tu es. Ich will es tun. Ich werde nicht aufgeben zu bekennen, dass ich geheilt bin in Jesu Wunden. Ich werde nicht aufgeben, das Mahl zu nehmen und darin zu bekennen, dass ich in seinen Striemen geheilt bin. Und ich werde nicht aufgeben, für mich beten zu lassen. Und zwar ganz einfach deswegen nicht, weil Jesus sagt, tu es. Und das gilt nicht nur für mich. Und dann bekam ich diese Tage von Michael eine Predigt geschickt über den Propheten Habakuk. Und aus dieser Predigt habe ich viel Mut geschöpft. In Habakuk 2, Vers 3 heißt es, denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf. Denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Da ist dieses Warte. Warte darauf. Oh, wir warten alle gerne, ne? Oh, das macht so richtig Spaß, ja. Und Gott sprach zu mir, Stefan, sei nicht frustriert. Sei nicht frustriert, dass alles, was du schon getan hast, nicht dazu geführt hat, dass ich mein Versprechen vorzeitig einlöse. Stefan, es war gut und richtig von dir, das zu tun, und es ist gut und richtig, das weiter zu tun. Kannst ruhig anfangen. Ja, es ist gut, dass du das weiter tust, Stefan. Aber Gott sagt auch zu mir, Stefan, ich tue es zu meiner festgesetzten Zeit. Stefan, so sei voller Zuversicht und sei voller Freude. Auch wenn du es nicht geschafft hast, meine festgesetzte Zeit nach vorne zu ziehen, das zu beschleunigen, dass es jetzt schneller geht. Aber sei voller Zuversicht und Freude, dass es auch keiner verhindern wird, dass ich es zu meiner festgesetzten Zeit tue. Es wird geschehen. Ich werde mein Wort zu meiner festgesetzten Zeit einlösen. Vielleicht können wir einfach alle die Augen schließen und mich gerne mit euch nochmal so die paar Dinge durchgehen. Vielleicht hast du ja heute Morgen erkannt, dass deine Motivation, wenn du Dinge tust, die in Gottes Wort stehen, gar nicht so koscher sind, wie du vielleicht gedacht hast. Vielleicht sind sie fromm, aber nicht ehrlich. Denk darüber nach, ob das, was Gottes Wort dir sagt, nicht wert ist, gehorsam zu sein, weil er dir so viel verspricht, weil es so gut ist für dich. Und wenn du feststellst, dass das jetzt für dich dran ist, dann hast du eine gute Gelegenheit, Gott einfach um Vergebung zu bitten. Das jetzt zu tun, dich von Gott verändern zu lassen. Gott sagt in seinem Wort, dass ihm dein Gehorsam mehr wert ist als alle Schlachtopfer. Gott liebt Gehorsam mehr als alle Opfer. Als alle Opfer, die du ihm bringen könntest. Ob das deine Zeit ist, dein Geld, was auch immer. Gott ist dein Gehorsam mehr wert. Bleib dabei, das zu tun, was er dir sagt. Auch wenn du den Erfolg noch nicht siehst. Vertrau ihm. Er ist vertrauenswürdig. Die Erfüllung seiner Verheißungen ist gewiss auch für dich. Und wenn du zwischendurch kraftlos und mutlos eingeknickt bist, dann komm jetzt zu Jesus, bitt ihn um Hilfe. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wenn du magst, kannst du die Hand heben und ich bete für dich, dass Gott dich jetzt ganz neu berührt. Danke. 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 Ja, Jesus, du siehst all meine lieben Geschwister hier. Jesus, du siehst die, sagen, Herr, ich brauche einfach neuen Mut, ich brauche neue Kraft, Herr. Du bist der, der den Docht nicht, diesen Halm nicht zerbricht, Herr. Du bist der, der jeden Einzelnen, der hier deine Kraft braucht, der ihn aufrichtet, der sich zu ihm stellt, der seine durchbohrten Hände um diesen glimmenden Docht legt, dass der Wind ihn nicht auslöschen kann, der mit seinem Hauch und dem Odem des Lebens diesen Docht wieder zu einer Flamme erweckt. Herr, danke, dass deine Kraft jetzt für jeden Einzelnen hier ist und dass du erfüllst, Herr, dass du veränderst. Aber vielleicht stellst du ja auch fest, dass dein Fasten gar nicht so Gottes Vorstellungen entspricht. Vielleicht gehörst du ja zu den Verletzten, die nicht vergeben haben. Vielleicht gehörst du zu denen, die über andere geredet haben. Änder das heute. Super Gelegenheit. Gleich nach dem Gottesdienst. Geht direkt aufeinander zu, vergebt von Herzen, weil Gott es will. Weil er es euch aufgetragen hat, weil es sein Wunsch ist, weil er will, dass ihr gehorsam seid. Und ihr werdet eins feststellen, es wird euch gut tun. Es wird euch gut tun und es wird die ganze Gemeinde nach vorne bringen. Weil Gott ein Gott ist, der gerne hört und diese Mauer weghaben will. Und wenn ihr wollt, dann bete ich auch für euch. Ihr müsst die Hand nicht heben, aber wenn ihr wollt, es sieht keiner. Ich gucke auch nicht hin. Ja, Jesus, und wenn hier Unvergebenheit ist, Jesus, so wollen wir das zerbrechen in deinem Namen, Jesus. Du bist König und du bist Herr, Herr. Wir haben gehört, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, Herr. Es sind Menschen, die uns verletzt haben. Es ist Fleisch und Blut, was uns verletzt hat. Aber Jesus, was dahinter steht, ist die Macht Satans. Es ist der Fürst dieser Welt, der die Sünde in die Welt gebracht hat und der dein Reich zerstören oder behindern will, Jesus. Aber wir proklamieren deinen Sieg, Jesus. Wir proklamieren deinen Sieg über alle Unvergebenheit. Wir proklamieren deinen Sieg über alle Sünde, Jesus. Du hast alles getragen. Unsere Strafe lag auf dir, Jesus. Und du erwartest von uns, dass wir vergeben, so wie du uns vergeben willst. Jesus, und so spreche ich jedem Einzelnen den Mut zu, der sich bisher nicht getraut hat, Dinge in Ordnung zu bringen. Sie jetzt und hier und gleich in Ordnung zu bringen, Jesus. Dass deine Herrlichkeit aufbricht über ihm. Dass dein Licht und deine Macht neu in dieses Leben hineinkommt, Jesus. Jesus, dass diese Gemeinde ein Ort wird, wo Vergebung herrscht, Jesus, wo Liebe herrscht, Jesus, wo dein Licht strahlt, wo die Menschen hineinkommen und spüren, hier ist alles anders. Hier ist Gottes Friede. Jesus, ich danke, dass du das tust, weil du es versprochen hast. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu denen, die nur Jesaja 53, 5 und Hebräer 9, Vers 12 gehört haben. Und das sind zwei so tolle Verse. Die Stelle, wo Gott dir verspricht, dass alle deine Schuld von Jesus Christus für alle Zeit und für alle Ewigkeit gesühnt wurde. Und vielleicht möchtest du das jetzt ganz persönlich für dich annehmen, weil du Jesus Christus noch nicht als Herrn und Retter angenommen hast. Und dann darfst du auch gerne jetzt deine Hand heben und ich werde für dich beten. Weil Jesus seine Hände ausgestreckt hat, am Kreuz von Golgatha, um dich darin aufzunehmen. Er hat alles getragen. Und ich möchte euch Mut machen, dass einfach jeder, der heute was mit Gott festgemacht hat, das nicht loslässt. Haltet euch das vor Augen, schreibt es euch auf, erinnert euch immer wieder dran. Lasst gerne nach dem Gottesdienst, kommt nach vorne, lasst noch mal für euch beten. Die Ältesten sind da, die Gebetsteams sind da. Kommt, lasst nochmal für euch beten. Macht es fest vor Gott, was er euch aufs Herz gelegt hat. Tut diesen Schritt einfach, weil Gott es von euch will. Euren Gehorsam, der so viel mehr wert ist als jedes Opfer. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, weil du ein großartiger und wunderbarer Herr bist. Jesus, danke, dass es sich lohnt, dir gehorsam zu sein, Jesus. Jesus, und auch wenn wir die Dinge noch nicht sehen, Jesus, so wirst du alles zu deiner festgesetzten Zeit erfüllen, so wie du es versprochen hast. Dein Wort ist wahr durch und durch Jesus Christus, denn du bist die Wahrheit. Und Jesus, dich beten wir an. Amen.